Herzlich willkommen zu Fitness im Ohr, dem Podcast der Fitnessmanagement. Ich bin Katrin, ich arbeite an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement und darf den Podcast so ein bisschen mithosten und freue mich sehr, dass ich heute mit Antje Ruhwedel über das Thema Mikrobiom sprechen kann. Hi Antje.
Hallo Katrin.
Stell dich gerne einmal vor und sag unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, wer du bist und was du so machst und warum gerade du dich mit dem Thema so gut auskennst.
Ich bin Mitarbeitende oder freie Mitarbeiterin der Hochschule, arbeite als Dozentin für die Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement sowie als Referentin für die BSA-Akademie und bin ansonsten im wahren, im wirklichen Leben Ernährungsberaterin, zertifizierte Ernährungsberaterin mit einer eigenen Praxis. Und das Darmmikrobiom, ja, gewinnt immer mehr an Bedeutung, egal wen ich in der Beratung habe. Es gewinnt immer mehr an Bedeutung in der Prävention und auch in der Therapie von Erkrankungen. Ja, die Berücksichtigung einfach des Darmmikrobioms.
Ja, dann wäre es für wahrscheinlich jeden, der zuhört, auch einmal wichtig zu wissen, was das Darmmikrobiom genau ist. Wie können wir uns das vorstellen?
Das Darmmikrobiom sind die Bakterien, Viren und andere Bewohner, die unseren Darm bewohnen. Also grundsätzlich haben wir auf dem ganzen Körper und im ganzen Körper Bakterien und Viren. Das kennen wir von der Mundschleimhaut, das kennen wir auch aus dem Genitalbereich gegebenenfalls, aber halt auch im Darm. Und im Darm sind diese Bakterien und Viren ganz wichtig, um unsere Nahrung zu zersetzen und daraus verschiedene Botenstoffe für den Körper auch zu bilden, die dann Signale geben.
Du hast jetzt eben gesagt, es ist wichtig in der Prävention, aber auch in der Behandlung von Krankheiten. Ist es so, dass wenn jetzt in dem Darmmikrobiom irgendwas nicht stimmt, dass das auch Krankheiten auslösen kann? Oder ist es eher immer die Folge von irgendwas, dass das Darmmikrobiom jetzt irgendwie aus dem Gleichgewicht gerät?
Sowohl als auch. Also es kann sein, dass eine schlechte oder schlechtere Zusammensetzung des Darmmikrobioms eine Erkrankung auslöst. Es kann aber auch genauso gut sein, dass Erkrankungen Einfluss auf das Darmmikrobiom nehmen.
Ja, und wie können wir das dann beeinflussen?
Man hat untersucht, dass von 126 Einflussfaktoren auf das Darmmikrobiom, allein 63 über die Ernährung kommen. Da haben wir ein Mordshandwerkszeug in der Hand, um positiven Einfluss auf die Zusammensetzung zu nehmen. Sowohl, wenn Krankheiten uns von außen getroffen haben, die Einfluss, negativen Einfluss nehmen, als auch, dass wir agieren, um gesund zu bleiben. Also die Ernährung gibt uns ja einen riesen Werkzeugkoffer in die Hand, um agieren zu können.
Und wie finde ich raus, ob mit meinem Darmmikrobiom was nicht stimmt und ob jetzt Handlungsbedarf besteht oder nicht? Sind das so richtig eindeutige Zeichen, dass ich merke, dass jetzt meine Beschwerden von da kommen? Oder kann es auch sein, dass das eben so eine Begleiterscheinung von irgendwas ist, so ein bisschen mitschwingt und ich meine, ich kann ja nicht in meinen Darm reingucken, so von außen betrachtet. Deswegen stelle ich mir das ein bisschen schwierig vor, das so ja zu diagnostizieren, zu analysieren, was da genau passiert.
Also ich würde sagen, wenn der Darm nicht in Ordnung ist, jetzt wirklich krankhaft nicht in Ordnung ist, das merken wir sehr schnell. Also wer schon mal Brechdurchfall hatte, der weiß Bescheid. Da ist der Tag auch gelaufen, weil das nehmen wir sehr genau wahr. Das heißt, auch jemand, der, sagen wir mal, mehr unter Blähungen oder unter Durchfällen oder Verstopfung leidet, äußert das vielleicht nicht immer, aber er nimmt es wahr. Das heißt, die Krankheiten des Darms nehmen wir wahr. Wie wir positiven Einfluss nehmen können auf den Rest unserer Gesundheit, das lässt sich über Ernährung beeinflussen und dann vielleicht mal an so einer Skala, wie wohl fühle ich mich? Also wir sagen ja jetzt oft, wir wollen fitter werden. Das müssen wir uns dann aber irgendwie, das ist ein subjektives Empfinden und dieses subjektive Empfinden müssen wir uns vielleicht auch mal mit so einer Wohlfühlskala von mir geht's nicht gut bis yeah, heute ist ein toller Tag, vielleicht auch daran mal einfach ankreuzen und einfach mal schauen, wenn ich das jetzt so und so mache, kann ich dann nach 4, nach 6, nach 8 Wochen was anderes sagen.
Ja, und du hast jetzt eben auch ganz kurz so angerissen, beziehungsweise, nee, da muss ich ein bisschen weiterspringen. Du hast einen Vortrag gehalten am FIBO-Kongress zum Thema das Darmmikrobiom auf schlank programmieren. Wenn ich jetzt an so eine Stelle komme, ich bin in einem Abnehmprozess und ich merke jetzt, ich bin noch nicht am Ziel, aber es stagniert jetzt einfach. Kann das ja zum Beispiel auch mit dem Darmmikrobiom zusammenhängen? Wie, ja, gehe ich denn dann vor und wie erkenne ich das denn? Weil, also, ich zum Beispiel hätte dann einfach gedacht, na gut, dann muss ich jetzt mehr Sport machen, dann muss ich vielleicht noch gesünder essen, aber gesünder eher im Sinne von, ich muss weniger Kalorien essen, kommt da eher bei mir direkt so als Laie in den Kopf. Wie gehe ich denn da richtig vor?
Also das Wichtigste für den Darm sind Ballaststoffe, also unverdauliche Pflanzenfaserstoffe. Und die müssen in ausreichender Menge zugeführt werden. Aus diesen für uns als Energie erstmal nicht verwendbare Stoffe, aus denen stellen die Bakterien des Darms, diese fermentieren die, man könnte es auf Deutsch sagen, sie vergären sie. Da stellen die Bakterien des Darms sogenannte kurzkettige Fettsäuren her. Und diese kurzkettigen Fettsäuren, die wirken einmal direkt im Darm, weil sie auch der Energielieferant für die Bakterien sind. Die müssen ja auch von irgendwas leben. Wir haben vorher schon alles abgeschöpft. Und zum anderen bilden die Darmbakterien daraus sogenannte kurzkettige Fettsäuren, und die gehen auch über den Blutkreislauf in den Organismus und wirken da beispielsweise auf Sättigung, auf Hunger, auf Sättigung, auf Fettstoffwechsel, auf Glukosestoffwechsel. Das heißt, da liegen noch, ja, versteckte Möglichkeiten, um nochmal positiv auf, ja, Körperfunktion einzugehen oder auch Energieverwertung einzugehen.
Und was sollte ich dann genau an, also Ballaststoffe ist jetzt ja ein weitläufiger Begriff, was sollte ich denn da zu mir nehmen, um das so ein bisschen zu fördern? Worauf sollte ich besonders achten? Auf welche Nahrungsmittel sollte ich auf gar keinen Fall verzichten und auf welche sollte ich verzichten, definitiv?
Das große Thema ist, wir brauchen mindestens 30 Gramm Ballaststoffe pro Tag, also unverdauliche Pflanzenfaserstoffe. Die werden unterteilt in nicht wasserlösliche und wasserlösliche. Die nicht wasserlöslichen, naja, sagen wir es mal ganz klar, die mischen durch. Das heißt, wenn wir Mohn essen, dann sehen wir den auch irgendwann wieder. Und folgedessen, der hat durchgewischt. Es geht um die wasserlöslichen. Und die wasserlöslichen finden wir im Gemüse. Die wasserlöslichen finden wir im Obst. Die wasserlöslichen finden wir in zwei verschiedenen Getreidearten, nämlich Hafer und Gerste. Das sind Ausnahmegetreide als solches. Und von diesen Ballaststoffen, davon werden die Darmbakterien ernährt. Das heißt, diese Empfehlungen von Gemüse, also diese 5 am Tag, die Empfehlung, die es schon seit den 70er Jahren gibt, 3 Portionen Gemüse, 2 Portionen Obst, das ist wirklich wichtig. Und gerade auch in Anbetracht von Nachhaltigkeit macht es auch nochmal wirklich Sinn, einen Fokus auf Pflanzennahrung zu geben und vielleicht auch, oder nicht nur vielleicht, und ganz sicher auch auf pflanzliche Proteinlieferanten. Denn die liefern mir das Protein und die Ballaststoffe.
Ja, was sind pflanzliche Proteinlieferanten?
Ganz klar die Hülsenfrüchte, Erbsen, Linsen, Bohnen und daraus natürlich auch hergestellte Produkte. Wir denken jetzt einfach mal an Linsennudeln. Beispielsweise, wenn ich alleine schon eine Weizennudel, Hartweizengrieß, Nudel ersetze, die hat 2% Ballaststoffe, Linsennudeln haben 10% Ballaststoffe, dann habe ich sowohl mehr Protein wie mehr Ballaststoffe und habe quasi das gleiche Gericht, nur auf einer etwas anderen oder etwas leicht veränderten Grundlage, habe aber damit meinem Darmmikrobiom geholfen, meiner Proteinzufuhr geholfen. Ja, das ist im Grunde, ja, der Weg. Oder es sind dann auch Vollkorngetreide, wie jetzt die Haferflocken oder beispielsweise mal ein Brot auf Gerstenmehlbasis, würde mir die Ballaststoffe liefern und auch Protein liefern im geringen Maße.
Ja, und wie sieht es mit den Kohlenhydraten aus? Was genau machen die in dieser ganzen Situation?
Die Ballaststoffe sind ein Bestandteil der Kohlenhydrate. Sie sind nämlich unverdauliche Kohlenhydrate. Das heißt, eine volle Elimination von Kohlenhydraten aus unserer Nahrung hat neueren Forschungen zufolge eher negative Auswirkungen. Sagen wir mal, eine rein ketogene Kost, die basierend auf tierischen Produkten und Fetten liefert mir quasi 0 Gramm an Ballaststoffen und das wirkt sich sehr schnell negativ auf die Zusammensetzung meiner Darmbakterien aus. Dass das so schnell geht, hat wahrscheinlich evolutionäre Gründe, denn ja, ich sag mal, der Jäger und Sammler wird zum einen nicht jeden Tag ein Bison erlegt haben und zum anderen aber auch nicht jeden Tag Himbeeren und Brombeeren und Äpfel und Birnen gefunden haben. Und das ist so, dass der Körper da sehr schnell reagiert. Das ist aber auch der Vorteil für uns, dass wir zügig positiven Einfluss nehmen können, indem wir es einfach leicht verändern.
Ja, jetzt hast du das angesprochen mit, man hat nicht jeden Tag das gleiche Essen, egal ob man jetzt von tierischen oder pflanzlichen Produkten ausgehen. Macht es für unser Darmmikrobiom auch einen Sinn, dass wir uns saisonal ernähren oder macht das jetzt keinen Unterschied, wenn wir von den Gemüse jetzt zum Beispiel ausgehen?
Naja, saisonal im Hinblick von Nachhaltigkeit ist ja erstmal grundsätzlich wichtig. Und wenn wir jetzt von saisonal reden, dann sind es vielleicht zum jetzigen Zeitpunkt hier im Mai, da kommen die Erdbeeren, das wäre ein saisonales und Beeren liefern beispielsweise einen Ballaststoff, super klasse. Im Herbst sind es vielleicht die Äpfel und auch dort ist der Ballaststoff drin. In Hülsenfrüchten finden sich Ballaststoffe, Galacto-Oligosaccharide, völlig wurscht, aber da finden sich Ballaststoffe, die halten sich, weil Hülsenfrüchte finde ich getrocknet. Kohlgemüse hat seine Saison. Da geht's im Frühjahr los, auch mit so Chinakohl oder Frühsommer mit Chinakohl oder sonst irgendwas. Und zum Herbst dann erst mit Wirsing und Rosenkohl und vielleicht sogar Grünkohl, der dann erst nach dem ersten Frost geerntet wird. Und da ist es so, auch da haben wir bestimmte Ballaststoffe drin, die es gilt zu verzehren. Das heißt, saisonal, selbst wenn wir uns saisonal ernähren, haben wir in jeder Saison des Jahres Möglichkeiten, gerade diese Ballaststoffe zu uns zu nehmen. Lässt sich wunderbar in der Praxis umsetzen.
Und wenn wir jetzt schon in der Praxis sind, könnten wir auch gerne gleich mal einen Beispieltag noch einmal zusammen durchgehen, wie es denn aussieht, wie ich mich gut für mein Darmmikrobiom ernähren kann. Starten wir mit dem Frühstück.
Starten wir mit dem Getränk vor dem Frühstück.
Aha.
Denn wir starten mit dem Getränk vor dem Frühstück, denn als erstes möchten wir die Darmbakterien unterstützen. Das heißt, wir wollen die Vielzahl, die Bakterien selbst in unserem Darm erhöhen. Und das können wir beispielsweise, indem wir morgens ein Glas Wasser mit 2 Esslöffeln naturtrüben Apfelessig zu uns nehmen. Apfelessig ist vergorener Apfelsaft. Beim Vergären bilden sich genau die Bakterien, die wir auch möchten, dass sie sich in unserem Darm ansiedeln. Wenn wir also jeden Morgen ein Glas Wasser mit, sagen wir mal, 1 bis 2 Esslöffeln naturtrüben Apfelessig zu uns nehmen, führen wir schon bereits am frühen Morgen die Bakterien zu, die wir brauchen. Nämlich sogenannte Probiotika. Dann geht es beispielsweise nach einer Weile, je nachdem, wann jemand Appetit bekommt, ob er gleich früh ist oder ob er erst ein bisschen zeitversetzt ist, mit dem Frühstück los. Und hier wäre es schön, das geht alles, es geht vegan, aber es gemischt geht, also vegetarisch oder so geht's auch, dass man halt sagt, man stellt eine Kombination her aus pflanzlichen und tierischen Proteinen. Das ist zum einen wegen der biologischen Wertigkeit, zum anderen wegen der Nachhaltigkeit. Und wenn wir jetzt sagen, da essen wir einen Joghurt, dann ist das Joghurt wieder ein Präbiotikum, weil hier kommen wieder die lebenden Darmbakterien. Da mische ich mir vielleicht saisonal den Apfel oder das Beerenobst, jetzt hier beispielsweise die Erdbeeren, die botanisch zu Nüssen gehören, aber trotz alledem den Inhaltsstoff bei sich haben. Dann vielleicht Haferflocken oder sogar ein Teil der Haferflocken durch Haferkleie ersetzt. Das sind dann die Randstoffe, das sind dann Ballaststoffe pur. Vielleicht noch ein bisschen angereichert mit Leinsamen oder einem Leinöl, sodass wir auch eine Omega-3-Fettsäure da ergänzen. Das wäre beispielsweise ein wunderschönes Frühstück.
Ja, das hört sich auch ziemlich gut an. Jetzt hast du Probiotika und Präbiotika erwähnt. Das kann man ja auch ergänzen in Form von Nahrungsergänzungsmitteln. Sind so Nahrungsergänzungsmittel für jeden geeignet oder sagst du, der Fokus ist eigentlich eher die Ernährung umzustellen, so dass das funktioniert? Weil ich glaube zum Beispiel, dass es vielen Leuten schwerfallen könnte, morgens hier ein Glas mit Apfelessig drin zu trinken. Da braucht man wahrscheinlich einen längeren Gewöhnungseffekt, als wenn man einfach eine kleine Kapsel schlucken kann.
Ja, das ist so. Man kann auch ergänzen. Allerdings, wenn ich kein Beschwerdebild aufweise, dann reicht der Einfluss über fermentierte Lebensmittel. Und wenn es jetzt morgens vielleicht der Apfelessig nicht ist, aber es ist im Laufe des Tages vielleicht der Joghurt oder mal ein Kefir oder es ist dann auch, es kann auch Sauerkraut oder Kimchi oder vielleicht ein, naja, das ist auch nicht so ganz besonders, also meine persönliche Meinung, nicht so ganz besonders lecker, so ein Brottrunk, aber auch einfach nur fermentierte Lebensmittel, auch milchsaure, vergorene rote Beete, auch sowas gibt es einfach zu kaufen, dass man jetzt da irgendwie was nutzt, das würde schon was bringen. Und damit hat der Gesunde wahrscheinlich mit dem regelmäßigen Verzehr auch den Vorteil, den er braucht. Wenn aber jemand ein Krankheitsbild, Durchfall, Verstopfung oder vielleicht zur Unterstützung in Zeiten einer Gewichts- oder Körperfettreduktion, dann kann ich mir schon vorstellen, dass eine Kur, die aber keinesfalls länger wie 4 und 6 Wochen sein muss, von Darmbakterien einfach profitiert. Dann haben sie sich angesiedelt und danach muss ich nur noch sehen, dass ich sie ernähre. In meiner Beratungspraxis sage ich immer, das ist wie eine Blume im Gartenbaumarkt kaufen, dann muss die auch gegossen werden. Das heißt, nur die Bakterien alleine nützen mir nichts, weil ich muss auch für die Ernährung dieser Bakterien sorgen. Ich muss also dann schon langfristig umstellen, dass ich halt entsprechend diese 30 Gramm Ballaststoffe am Tag zuführe, damit die ernährt werden.
Gelten diese 30 Gramm jetzt auch für jeden oder ist jemand, der dünner ist, weniger wiegt, dann mit ein bisschen weniger zufrieden oder jemand, der eben mehr wiegt, braucht mehr?
Die 30 Gramm gelten für jeden und gelten bis zu einer Energiezufuhr von ungefähr 3000, 4000 Kilokalorien. Wenn jemand ja mehr essen muss, sagen wir mal im leistungssportlichen Kontext, dann isst der ja auch mehr und damit werden seine Portionen auch mehr und oder größer. Und damit führt er auch mehr zu, weil dann reden wir eher über 40 Gramm. Also dann muss es eher nach oben gehen. Aber die 30 Gramm gelten auch für jemand, der schlank und klein und ja, wie auch immer ist.
Ja, dann suchen wir jetzt noch ein gemeinsames Mittagessen für denjenigen.
Ja, ein gemeinsames Mittagessen. Jetzt ist die Frage, also ob wir das Mittagessen jetzt warm oder kalt gestalten, ob das jetzt in den Lebensablauf und den Alltag reinpasst, ob jetzt jemand mittags oder abends dann kalt oder warm ist. Man könnte ja beispielsweise eine Bowl machen. Also, dass man sagt, hier, ich habe Linsennudeln und koche die und mache dann darunter ein bisschen Brokkoli, erwärme den kurz mit und lege noch Lachs obendrauf, dass ich so eine Lachsbowl mit Nudeln und Brokkoli habe. Das wäre eine super Kombi. Ich kann aber genauso, dass ich sage, okay, jetzt gibt's mittags gegebenenfalls 2 Scheiben Brot und die sind auf Gerstenmehlbasis gebacken. Also das kriege ich sowohl zu kaufen, wie dass ich es auch leckere Rezept im Netz finde. Es hat gute Backqualitäten. Und dass da ein bisschen Humus, also ein Kichererbsenaufstrich draufkommt und vielleicht einfach nur ein bisschen Rohkost dabei. Das wäre ja genauso gut eine gute Mittagsmahlzeit. Ich könnte aber auch, ja, mir einen Salat machen. Vielleicht einen aus, kenne ich einen leckeren, aus schwarzen Linsen. Der hält sich dann auch sehr gut. Da kommt ein bisschen Paprika dran und ein paar Käsewürfel. Das hält sich super klasse. Das kann man sehr schön in ein Glas oder in irgendein Gefäß abfüllen und kann das ohne weiteres irgendwo essen. Dressing aus Essig und Öl. Total toll. Gegebenenfalls gibt es dabei noch eine Scheibe Brot. Das sind so Alternativen. Da geht aber auch Hähnchenfleisch klassisch. Hähnchenfleisch, Reis. Dann wäre es gerne Naturreis. Und Brokkoli oder Kaisergemüse.
Und dann kann ich ja das an meinen Tagesablauf anpassen, wann ich jetzt wie viel esse, also wie groß die Portion sind, ob ich warm oder kalt esse. Hauptsache ist, ich nehme es im Laufe des Tages irgendwann zu mir.
Ganz genau. Mhm.
Und für den kleinen Hunger zwischendurch dann eher so ein bisschen Rohkost als Snack. Und hat das einen Einfluss, ob ich zwischendurch snacke oder nicht auf mein Darmmikrobiom?
Der Darm hat schon gerne, wenn er dazwischen auch mal Ruhe hat. Das müssen wir ganz einfach sagen, weil das dauert ja, bis der Magen den Speisebrei hergibt, muss die Proteinspaltung schon mal relativ weit fortgeschritten sein. Das heißt, das dauert auch eine Weile. Und wenn ich dann in so einem 1,5 Stunden, 2 Stunden Takt etwas esse, ist annähernd dauernd Nahrung im Dünndarm und dann später auch im Dickdarm kommt dauernd was nach. Und das möchte der Darm nicht. Der Darm hat schon gerne, wenn mindestens 3 Stunden bis hin zu 5 Stunden Abstand zwischen den Mahlzeiten sind. Das heißt, wir sind bei, also wenn wir jetzt mal 4 Stunden nehmen, dann ließe sich selbst ein klassisches Intervallfasten sehr gut mit 3 Hauptmahlzeiten integrieren. Bei 4-4-4, das wäre ein wunderbarer Abstand, das ließe sich sehr gut machen. Im sportlichen Kontext geht es ja auch darum, dass ich unter Umständen das Eiweiß vernünftig verteile, gerade so im kraftsportlichen Bereich. Da sagt man Protein-Pacing, da geht es eher um 4 Mahlzeiten, das heißt, ich brauche noch einen Snack. Aber der muss auch nicht eine Stunde nach einer Hauptmahlzeit kommen, sondern der kann dann auch im 3 Stunden Abstand davon irgendwo nach oder vor dem Training entsprechend aufgeteilt worden sein. Also es macht schon Sinn, ich sag mal 3 bis 5 Stunden ist so das, was dem Darm so vorschwebt, was da an Pause ist. Und das ist individuell und das muss nicht zu jeder Zeit die gleiche Zeit sein.
Ja, du hast gerade nochmal schön gesagt, es ist individuell. Also zusammenfassend kann man auf jeden Fall sagen, es ist sehr sinnvoll, sich mit dem Darmmikrobiom auseinanderzusetzen und man sollte da auf jeden Fall auch auf seinen Körper hören, wenn man da sich mit beschäftigt und auf die unterschiedlichen Zeichen achten. Hast du für Leute, die jetzt da ein bisschen anfangen wollen, drauf zu achten und vielleicht mit ihrer Ernährung ein bisschen unterstützen wollen, einen Tipp, was auf jeden Fall sehr wichtig ist, vielleicht auch nochmal kurz zusammengefasst, wie viel Zeit man sich denn dabei geben sollte, bis man dann ein Fazit ziehen kann und nicht 17 Sachen auf einmal ausprobiert, sondern nach und nach, womit fange ich vielleicht auch am besten an?
Ich würde damit anfangen, dass wir, wenn wir über 3 Mahlzeiten reden, dass wir zu jeder Mahlzeit etwas aus dem Bereich Gemüse, Obst in unseren Alltag integrieren. Und das muss keine Riesenportion sein, sonst ist der Darm unter Umständen auch überfordert. Wenn ich vorher quasi mein Frühstück ohne irgendwas Frisches gegessen habe und jetzt fange ich an und schneide da 2 Stücke Obst rein und dann mittags kommt der Haufen Rohkostsalat, dann ist unser Darm damit einfach überfordert. Das ist, als wenn ich neu in einen Betrieb anfange und dann lädt mir jemand meinen Schreibtisch voll und jetzt seh mal zu, wie du hier fertig bist. Das heißt, in kleinen Portionen, und die Portion ist im Grunde unsere Faust, damit einfach mal so anfangen. In jede Mahlzeit so eine Kleinigkeit integrieren und einfach mal gucken. Aber es dauert seine Zeit. Und genauso wie ich eben erwähnt habe, dass die Zufuhr von bestimmten Bakterien über 4 und 6 Wochen, so ist es hier ganz genauso, dass ich einen Zeitraum von 4, 6, 8 Wochen brauche, um das positive Gefühl da überhaupt entwickeln zu können, dass ich den Unterschied merke, auch subjektiv, von vorher, nachher. die Zeit muss ich mir lassen. Auch wenn wir schnell reagieren, dass die Stoffe in unserem Körper wirken, das dauert dann doch seine Zeit.
Ja, hast du sonst noch irgendwas, was dir zu dem Thema auf dem Herzen liegt, was wir vergessen haben vielleicht?
Grundsätzlich glaube ich, dass eine Mischung, also wenn wir in jeder Mahlzeit für eine Mischung aus den sogenannten guten Kohlenhydraten, also die, und die guten Kohlenhydrate, die wir kennen, das sind die mit den Ballaststoffen, mit einer Mischung von Gemüse und Obst, deshalb habe ich eben gesagt, zu jeder Mahlzeit irgendwie so eine Handvoll, gar keine übertriebene Portion, und einem guten Fett und Protein. Wenn wir das in jeder Mahlzeit herstellen, dann haben wir, glaube ich, schon die halbe Miete, weil dann ist das, was uns erzählt wird, abgedeckt. Wir haben eine ausreichende Proteinversorgung, wir haben die Ballaststoffe. Ich glaube, es ist die gesunde Mitte und gar nicht so den Fokus auf etwas ganz Bestimmtes. Boah, jetzt müssen Haferflocken morgens, mittags und abends gegessen werden. Das ist Blödsinn. Sondern einfach diese gesunde Mitte, etwas aus der Lebensmittelgruppe und etwas aus der und in Mahlzeiten eine Kombination herstellen. Das ist mir so wichtig, das erhöht die Verdaulichkeit, das erhöht auch die Aufnahme von Nährstoffen. Ja, weil der Apfel alleine, dann komme ich noch nicht mal richtig an die Vitamine, dem fehlt nämlich das Fett.
Ja, so hat alles dann seine Vor- und Nachteile und wie bei fast allem muss man dann hier seinen individuellen Weg finden und darf dann auch gerne das, was einem schmeckt, ein paar Mal öfter auf die Speisekarte packen und das, was einem nicht so gut schmeckt, durch dann entsprechend qualitativ oder nährstoffreich Ähnliches ersetzen.
Ganz genau, so ist das. Nur weil Nüsse beispielsweise gesund sind, sind manche Leute allergisch und dann können die nicht essen. Und genauso muss man das sehen. Und wenn einem etwas nicht schmeckt, dann braucht das auch nicht auf den Speiseplan. Das ist wie eben du gesagt hast mit dem Apfelessig, das ist sicherlich nicht jedermanns Sache. Dann lässt man das, weil dann bringt das auch nichts. Weil was mit Widerwillen gegessen wird, der Darm reagiert sehr sensibel auf die Psyche seines Gastgebers.
Genau, Stress in der Ernährungsumstellung sollte man auf jeden Fall vermeiden. Und wenn das Essen dann zum Stress wird, dann wird es schwierig.
Genau.
Antje, hast du noch eine Empfehlung für Leute, die sich mit dem Thema auseinandersetzen wollen und jetzt nicht direkt zur Ernährungsberaterin gehen, sondern erstmal selber ein bisschen gucken wollen?
Wirklich schöne Literatur, um einfach erstmal Verständnis für dieses größte innere Organ zu entwickeln. Das ist sicherlich Darmmitschar von der Frau Endres, von dieser Ärztin. Das ist einfach nur toll geschrieben, damit man einfach ein Verständnis entwickelt. Und dann gibt's aus dem Heine Verlag von der Frau Professor Dr. Michaela Axt-Gadermann, da gibt's ein Buch, das heißt Schlau mit Darm. Und da stehen auch viele Rezepte, da steht ganz viel von dem drin, was wir in unserem Podcast jetzt gerade behandelt haben. Da geht's auch um die praktische Umsetzung. Und das ist auch super geschrieben, leicht verständlich und auch mit vielen Tipps und Tricks für die Umsetzung.
Perfekt, danke dir. Das packe ich auf jeden Fall nochmal in die Shownotes. Dann auch vielen, vielen Dank für deine Zeit und den super guten Input zu dem Thema. Und dann hoffe ich, dass wir uns vielleicht beim nächsten FIBO-Kongress oder Aufstiegskongress nochmal sehen oder hören werden zu einem ähnlichen Thema.
Würde ich mich drüber freuen.
Tschüss.
Tschüss. Bis zum nächsten Mal bei Fitness im Ohr.